Ja, wir machen weiter in unserer Serie Gemeinde liest Bibel. Und die meisten von euch haben wahrscheinlich diese Woche Hesekiel Kapitel 33 bis Vers 39 gelesen. Als ich den Text vor einiger Zeit durchgegangen bin, habe ich gedacht, das ist ja einfach unglaublich, dieser Text. Selten ist mir sowas begegnet, was so sehr in unsere heutige Zeit reinspricht, obwohl es im Alten Testament geschrieben steht. Und dieses Thema, das wir uns heute anschauen wollen, betrifft nicht nur die damalige Zeit, es betrifft auch unsere heutige Zeit in einem sehr starken Maße. Und warum damalige Zeit? Hesekiel selber hat gelebt zu einer Zeit, wo Israel selber ziemlich gottlos geworden war, wo Juda selbst schon weggeführt wurde nach Babylon, und Juda wurde ja mehrmals nachher weggeführt, und irgendwann wurde Jerusalem komplett zerstört, auch der Tempel wurde komplett zerstört, und in genau diese Zeit spricht der Hesekiel und lebt auch der Hesekiel. Der Zustand des Volkes zur damaligen Zeit war extrem gottlos, man könnte auch sagen, er war katastrophal. Das war auch der Grund, warum sie ja dann weggeführt wurden. Und unser Text, jetzt in Hesekiel 33 bis 39, handelt davon, dass es in dieser vollen Katastrophe, wenn man voll im Sumpf drin ist, eine neue Hoffnung braucht und dass man da auch wieder herauskommen kann. Und genau darum geht's, nämlich es gibt wieder eine Hoffnung damals, zur Zeit, wo Hesekiel gelebt hat, für das Volk Israel selbst, die zerstreut waren in alle Länder. Aber auch darüber hinaus eine Hoffnung in unsere heutige Zeit. Die Hoffnung für die Nationen der Erde, für die Heiden. Und es ist eine ganz neuartige Hoffnung. Es wird öfters mal von dem Friedensbund wird er erwähnt. Und wir wissen, dass es der neue Bund ist. Es ist ein neuer Bund. Und darum geht es heute in dem Text. Und es gibt im Alten Testament kaum eine Bibelstelle oder eine Passage, ein zusammenhängender Text, der so stark auf diesen neuen Friedensbund, auf diesen neuen Bund hinweist, wie der Text aus Hesekiel, den wir uns heute anschauen wollen. Bevor wir das tun, eine kleine Zusammenfassung. Ihr müsst euch vorstellen, Gott hat Abraham berufen. Daraus ist ein Volk entstanden. Das Volk war in Ägypten. Und durch Mose wurde durch die Wüste hindurch das Volk geführt in ein neues Land, in das Land Kanaan. Und da hat das ganze Problem schon angefangen. Warum? Das Volk, das auserwählte Volk, hat angefangen, gegen Gott sich zu wehren, zu murren, nicht zufrieden zu sein. Das ging dann weiter, indem sie eingezogen sind in das Land und irgendwann die ersten Eroberungen kamen. Aber auch da haben sie nicht alle Eroberungen durchgeführt, sodass mit der Zeit heidnische die Kulten der Heiden und auch Götzendienst in das Volk Israel eingezogen hatte, ist. Zudem musste man auch sagen, dass dann in der Zeit der Richter eigentlich ein Tohuwabohu war. In dem letzten Vers steht, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und als nachher die Könige kamen, haben sie ziemlich gut angefangen. Und es gab leider nur wenige Könige, die ein Herz hatten, das Gott gefallen hat. Und so wurde es mit der Zeit immer schlimmer, bis zu der Situation, wo Gott gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und das ist die Ist-Situation von dem Text, den wir diese Woche gelesen haben. Es ist diese absolut schreckliche, traurige Ist-Zustand des ganzen Volkes, der fast schlimmer nicht mehr gehen konnte. Woran lag das? Wir lesen im Kapitel 33, Vers 17, die erste Möglichkeit. Und ich möchte jetzt vier große Probleme, die zur damaligen Zeit geherrscht haben, aufzeigen. Und wie wir sehen werden, sind sie fast deckungsgleich mit unserer leider heutigen Zeit. Das erste große Problem war, steht in Kapitel 33, Vers 17, das Volk sagt, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Dabei ist es doch ihr Weg, der nicht richtig ist. Jeder hat so seinen eigenen Weg, möchte seinen eigenen Weg gehen. Man fragt nicht mehr nach Gott. Man will selber wissen und tun, was man möchte. Man will den eigenen Willen nachgehen. Man fragt nicht mehr nach Gott und man treibt es noch viel schlimmer. Man sagt, nein, der Weg des Herrn ist noch nicht mal richtig. Man impliziert, Gott macht Fehler. Gibt es sowas? Genau das ist die Ursünde. Zu sagen, Gott, was du machst, wie du Dinge planst, sind nicht richtig, sind falsch. Kommt euch das aus der heutigen Zeit bekannt vor? Wenn man versucht, Dinge zu ändern, die Bibel zu verdrehen, anzupassen in unsere heutige Zeitlage, Richtung Gender-Thematik, Richtung Gesetze, die man immer mehr von Gottes Wort wegzieht. Man denkt, man müsste Gottes Wort anpassen. Dabei ist es genau umgekehrt. Dabei müssten wir uns ändern und dem Wort Gottes anpassen. Gott selber sagt in Jesaja 55, Vers 9, ihr könnt meine Wege nie verstehen, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so sind meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken viel höher als eure Gedanken. Das zweite große Problem war, dass das Volk immer mehr dem Geld hinterher gehangen hat. Wir lesen in Kapitel 33, Vers 31, obwohl sie mit dem Mund ihre Liebe bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Und nicht nur zur damaligen Zeit, auch zur heutigen Zeit gehen viele Menschen, auch viele Christen, leider dem Geld viel zu sehr hinterher. Es geht nur noch um Geld, um Reichtum, um Macht, um richtige Positionen. Aber wer legt noch die Geldfragen, die Besitzfragen wirklich in Gottes Hand? Wer lässt sich wirklich 100% von Gott führen und lässt sich zeigen, was er mit uns vorhat? Zum Beispiel wie ein Georg Müller, der nicht nur für sich selber, sondern für mehrere Waisenhäuser, für Tausenden von Kindern alles immer nur dem Herrn hingelegt hat. Jesus selber sagt in Matthäus 6, Vers 24, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr müsst euch entscheiden. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Es sind unterschiedliche Potenziale. Schaut euch mal hier die Dekoration von Reinhard an. Ihr seht auf der einen Seite die Arbeit. Lasst Arbeit Arbeit sein. Lasst Geld Geld sein. Nehmt eure Axt und bringt sie mal auf die Seite. Und dann lasst das Wort Gottes, das in der Mitte da ist, zu euch reden. Konzentriert euch auf das, was der Herr vorhat. Und lasst die Sachen auf der Seite. Das war das Zweite, was damals in dem Volk vorgeherrscht hatte. Das Dritte steht in Kapitel 33, Vers 32. Sie hören deine Worte, aber sie tun sie nicht. Sie hören Gottes Worte. Sie sind da. Irgendwo bekommt man sie auch mit. Aber Gottes Wort hat keine Bedeutung mehr. Die meisten von uns kennen die Geschichte aus Matthäus 7. Da gibt es die zwei unterschiedlichen Baumeister. Der eine Baumeister hört und tut, was er hört. Und er wird verglichen mit einem, der auf Fels baut. Und wenn der Sturm kommt, bleibt das Haus stehen und ist stabil. Der andere Baumeister, der hört auch, aber er tut nicht. Und als der Sturm gekommen ist und sein Haus verglichen, nämlich auf Sand gebaut war, ist das ganze Haus eingebrochen, so wie man es hier sieht. Beide haben gehört, aber der eine hat getan und der andere nicht. Wie sieht es in deinem Leben aus? Der Jakobusbriefschreiber sagt in Kapitel 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, jetzt kommt's, die sich selbst betrügen. Wenn man das Wort liest und nicht danach handelt, dann betrügt man sich selbst, dann ist man ein Betrüger. Das ist genauso wie mit, wenn ich alles weiß, aber nicht tue, ist es fast so, als ob ich es gar nicht wüsste. Deswegen ist es so wichtig, etwas zu haben, und da werden wir nachher drauf kommen, das uns hilft, die Dinge auch zu tun, umzusetzen und dass man nicht nur ein Hörer ist, sondern auch ein Täter des Wortes. Aber die Auflösung kommt nachher. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was waren die Hauptprobleme? Drei haben wir gehört, jetzt kommt noch der letzte und der ist ein ganz gravierendes Hauptproblem. Man sieht hier so einen Hirten, der von seiner Weide wegrennt. Wenn man im Hintergrund, sieht man jetzt leider nicht so gut, der Wolf kommt. Wir lesen an sehr, sehr vielen Stellen in unserem Text, vor allem in Kapitel 34, von diesen bösen, untreuen Hirten, von denjenigen, die sich nicht um das Volk gekümmert haben, die nicht ihrer Verantwortung nachgekommen sind. Da steht zum Beispiel in Kapitel 34, Vers 2, weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Oder Vers 4, mit Gewalt und Härte herrschen die Hirten über das Volk. Vers 6, meine Schafe irren umher und sind zerstreut. Also man kann sich dieses Tohu Wabohu richtig klar vor Augen führen. Keiner wusste mehr, was so wirklich richtig ist. Keiner wusste, soll ich den Weg gehen oder diesen? Der eine behauptet das, der andere behauptet dieses, wieder einer behauptet jenes. Es ist ein absolutes Durcheinander. Und genau das kann man leider auch in der heutigen Zeit beobachten. Selber in vielen Kirchen oder in Gemeinden herrscht komplettes Tohuwabohu. Aber das Wort Gottes, das wir haben, ist unsere Richtschnur. Darauf können wir uns komplett konzentrieren. Selber der Paulus hat damals gesagt in Apostelgeschichte 20, Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und dann Vers 31, darum wacht. Das ist auch das, was Jesus gesagt hat, als seine Jünger ihn gefragt haben, was wird das Zeichen der Endzeit sein? Und Jesus sagt mehrmals, wacht, denn viele werden verführt werden. Seid wachsam, passt auf, es wird ein heilloses Durcheinander sein. Und das waren die vier Probleme. Lasst uns aus diesen Problemen, die damals vorgeherrscht haben, lernen. Was war die Auswirkung? Die Auswirkung war, dass man sich von Gott, seinen Wegen, seiner Überlegenheit entfernt hat und eigene Wege gegangen ist. Nicht nach Gott gefragt hat, nach Besitz, nach Reichtum und diese Dinge gefragt hat. Und wegen diesen Gräueltaten wurde dann nachher ganz Israel, das Nordreich Israel, war ja schon weggeführt und dann aber auch das Südreich Juda ebenfalls weggeführt. Israel wurde zerstört und auch der Tempel wurde komplett zerstört. Was hier sehr interessant ist, ist, dass Gott alles vorhergesehen hat. Und er hat es nicht nur vorhergesehen, er hat es ganz detailliert schon vorhergesagt. Nämlich im 5. Mose. In Kapitel 28 lesen wir, dass Mose das ganze Gesetz dem Volk nochmal vorliest und sagt, wenn ihr danach handelt, wird es euch gut gehen. Ihr werdet in ein tolles Land kommen, ihr werdet tolle Familien haben, es wird immer Saat und Ernte geben. Wenn ihr das aber nicht tut und euch von Gott wegwendet, werdet ihr in alle Länder zerstreut werden. Das ist der Fluch. Genau der ist auch nachher eingetreten. Aber Gott hat auch damals zu Mose ganz genau vorhergesagt, wie er das Volk wieder herausretten wird. Und dieser Text ist fast identisch mit einigen Versen aus unserem Hesekiel-Text, den wir gelesen haben. Und weil diese Verse so wichtig sind, möchte ich sie uns vorlesen. Ihr dürft auch gern mit aufschlagen in 5. Mose, Kapitel 30. Die Verse 1 bis 6. Dort steht: Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Heidenvölkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat. Und wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich der Herr, dein Gott, zerstreut hat. Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es in Besitz nehmen, und er wird dir Gutes tun und dich mehren mehr als deine Väter. Und jetzt ein ganz wichtiger Satz: Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Genau diese Verse haben sich über diese ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte hindurchgezogen. Es war eigentlich bewiesen, das Volk Israel hat es nicht geschafft, Gott nachzufolgen. Und genau das Gleiche zählt auch heute. Auch wir würden in der heutigen Zeit niemals es schaffen, Gott nachzufolgen. Gott musste etwas Neues schaffen. Gott musste, wenn man möchte, einen Trick anwenden. Gott musste selber etwas tun, was uns Menschen verändert. Und genau davon handelt dieser Text. Und das ist genau das, was diese Soll-Situation ist. Wir haben die Ist-Situation auf der linken Seite gesehen und wir kommen jetzt zu der Soll-Situation, wie es eigentlich sein sollte. Und dazwischen gibt es ein großes Problem. Und genau davon handelt der Text. Es geht nämlich darum, dass Menschen grundlegend verändert werden, dass Herzen verändert werden. Anders funktioniert es nicht. Wir springen wieder zurück in unseren Text, in Hesekiel, und kommen zu dem Kapitel 36. Das erste, um was es geht in dem Sollzustand, wie Gott es sich wünscht und wie es sein sollte, ist, es geht Gott um seinen heiligen Namen. Es geht Gott immer um sich selbst. Wenn wir das denken, hört sich das befremdlich an. Wir denken, so darf man doch nicht denken, das hört sich doch egozentrisch an. Aber so denken wir Menschen als Sünder. Gott ist der Einzige, der über allem steht, der alles erschaffen hat, wo es nichts Höheres gibt. Wer sollte denn sonst so von sich denken dürfen? Es ist Gott, der das darf, und es ist sehr gut, dass er das tut, dass er seine Ehre behält. Denn er ist gerecht und er ist rein. Das heißt, das Gute wird immer siegen, weil Gott der Sieger ist. Zum Beispiel lesen wir in Kapitel 36, Vers 21, da tat es mir leid um meinen heiligen Namen. In Vers 22, sondern wegen meines heiligen Namens. Vers 23, darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen. In Vers 36, und die Heidenvölker, die rings um euch übrig geblieben sind, sollen erkennen, dass ich der Herr es bin. Es geht noch weiter, Kapitel 39, Vers 7. Ich werde meinen heiligen Namen künftig nicht mehr entweihen lassen. Und dann in Vers 25. Ich werde für meinen heiligen Namen eifern. Gott möchte sich selbst die Ehre geben. Und der Versuch mit Israel ist schier in die Hose gegangen. Und Gott hat gesagt, ich werde es anders machen. Ich werde vor allen Völkern, vor der ganzen Welt meinen Namen wieder als heilig erweisen. Wie macht er es? Er macht es, indem er wieder alle Verlorenen aus dem Volk Israel sammelt aus allen Völkern und wieder zurück in das Land bringt. Das ist nämlich der Beweis, dass Gott doch der Gott Israels ist und sich doch um sein Volk kümmert. In Kapitel 36, Vers 24 sagt er, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern will ich euch sammeln und wieder in euer Land bringen. Und er verheißt sogar mehr, steht auch in unserem Text. In Kapitel 37, Vers 22, ihr sollt ein einziges Volk werden und zukünftig sollt ihr nicht mehr zwei Völker bilden, noch in zwei Reiche zerteilt werden. Das war ja gerade das Problem, weil damals unter dem Nachfolger Salomos, Rehabeam und der Jerobeam, die Völker zerrissen wurde. Das Problem war eigentlich auf Salomos Mist gewachsen, wenn man so möchte. Der Heidenkult, der Götzendienst, die vielen Frauen. Und Gott sagt, das werde ich alles rückgängig machen. Und das Schöne ist, in unserer heutigen Zeit haben wir einen Blick von ganz weit hinten auf die Dinge. Nämlich für uns hat sich schon zweimal erfüllt, was in diesem Text steht. Das erste Mal 539 vor Christus, als die Juden wieder zurück nach Israel gekehrt sind, als sie wieder angefangen haben, den Tempel aufzubauen und danach auch die ganze Stadt und die Stadtmauer unter Nehemia wieder aufgebaut haben. Wir sehen es aber auch 1948 nach Christus, als der Staat Israel vor 75 Jahren gegründet wurde. Ist das nicht unglaublich? Gottes Wort erfüllt sich nicht nur damals, es erfüllt sich auch heute bei uns. Jesus Christus lebt heute. Gott lebt heute. Sein Heiliger Geist wirkt heute. Und sein Wort hat Bestand in alle Ewigkeit, bis in unsere heutige Zeit. Und wir können mit eigenen Augen sehen, was Gott vor uns am Tun ist. Ist das nicht unglaublich? Das ist der Beweis, dass es Gott heute immer noch gibt, dass es das Volk Israel gibt, dass es den Staat Israel gibt. Das war das Erste. Gott wird immer um seinen heiligen Namen eifern und ihn als hoch und heilig erweisen, komplett unabhängig von uns Menschen. Das Zweite ist, und das ist ein wunderschöner Vers, Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Am Anfang unseres Textes, ein sehr, sehr berühmter Vers, Kapitel 33 steht es. Da spricht nämlich Gott, der Herr: Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Gott möchte ganz klar, dass jeder Mensch, egal ob männlich oder ob weiblich, ob alt, ob jung, egal welche Kultur, er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Und Gott hat einen Plan ausgearbeitet, der genau das möglich wird. Und auch dieser Plan steht in unserem Text. Das heißt, Gott möchte sich selber herrlich erweisen. Er möchte aber auch, dass alle Menschen die Möglichkeiten haben, das zu erleben und Gott nahe zu kommen. Das heißt, wie sollte es sein? Es sollte so sein, dass Gott verherrlicht wird. Und es sollte so sein, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist der Wunsch, der tiefe Herzenszustand von Gott selbst. Und so wie hier die Feuerwehrmänner in ein brennendes Haus reingehen, um Menschen noch zu retten, genau so sind heute geistlich gesehen viele Menschen in einem brennenden Haus und gehen auf die ewige Verlorenheit zu und müssen gerettet werden. Und Gott entscheidet sich, dich und mich dazu zu verwenden. Und das Dritte, was als Sollzustand sein sollte, ist, was, um was es eigentlich immer ging, als Gott den Menschen geschaffen hat. Nämlich, Gott möchte bei uns Menschen wohnen. Wir lesen das im Kapitel 37, Vers 27. Da steht: Meine Wohnung wird bei ihnen sein, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Es ging immer um die Wohnung Gottes bei den Menschen. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn in den Garten Eden hineingepflanzt und er hat selber dort gewohnt. Er hat selber mit Adam gesprochen. Und dann hat der Sündenfall alles kaputt gemacht. Dieses Zusammensein, Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, ist alles kaputt gegangen. Und deswegen hat Gott einen Plan ausgearbeitet, wie er alles wieder zurückmachen kann, hinsichtlich, dass er bei uns Menschen wohnen kann. Das hat damals schon mit der Stiftshütte und dem Tempel angefangen, aber da war es sehr schwierig. Der Hohepriester durfte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste und selber da hat er Gott nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen, sondern Gott hat als Schechina dort gethront. Dann kam die Zukunft, worüber uns wir nachher noch unterhalten werden, dass er im Herz des Menschen wohnt und die ganz weite Zukunft ist, dass er im Himmel bei uns wohnen möchte. Der große Konflikt, den es hier gibt, zwischen dem Ist-Zustand, wie es war oder wie es auch heute noch bei einigen Menschen ist und wie es sein soll, ist, dass die Sünde alles kaputt gemacht hat. Wegen der Sünde kann Gott nicht mehr bei uns wohnen, nicht bei uns Menschen. Und genau das möchte er jetzt in dem neuen Bund verändern. Er möchte alles neu machen. Es braucht dazu einen neuen Bund. Und Gott entscheidet sich, eine Brücke zu schlagen. Der Mensch kann es nicht. Und genau davon handelt der Text. Das ist der neue Bund. Und hier wollen wir uns jetzt auch nochmal drei Dinge anschauen. Ihr seht, es sind viele Dinge, aber die linke und die rechte Seite soll eigentlich nur verdeutlichen, was der Unterschied zwischen dem Soll- und dem Ist-Zustand ist, was der Herr für uns gemacht hat. Erstens, wir lesen in Kapitel 34 die Verse 23 und 24. Da steht, und das gründet nämlich auf dem, was wir ursprünglich oben gelesen haben, mit den bösen Hirten, die sich nicht um das Volk gekümmert haben, genau das soll sich ändern. Nämlich, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein und mein Knecht David soll Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe es gesagt. Gott wird einen neuen Hirten erwecken. Hier steht der Knecht David. David hatte ja schon gelebt. Das heißt, dieser Ausdruck ist ein Sinnbild für den Gesalbten, für den Messias. Und später, als Jesus auf die Erde kommt, wird klar, dass genau dieser David, der prophezeit wurde, dieser Jesus ist. Jesus selbst sagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin dieser gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und genau damit löst Gott das Urproblem der Sünde. Damit löst er dieses Problem zwischen diesem traurigen Ist-Zustand und diesem Soll-Zustand, wie es sein sollte. Und das löst er nicht nur über Kulturen hinweg. Nein, er spricht da auch in das Leben jedes Einzelnen. Er spricht auch in dein Leben. Und wenn du siehst, dass in deinem Leben da eine Diskrepanz vorherrscht zwischen dem Soll- und dem Ist-Zustand, du weißt genau, so wie ich aktuell mein Leben lebe, so sollte es nicht sein. Das kann man sogar als Christ haben. Dann lege ich dir wirklich nah ans Herz, komm zu diesem guten Hirten. Jeder, der zu ihm kommt und seine Sünde ihm sagt, da ist er gerecht und treu, dass er die Sünde vergibt. Und dass er wieder Wohnung bei dir nehmen wird. Und er wird in dein Herz einziehen. Und genau das ist der nächste Punkt. Nämlich, wir brauchen ein neues Herz und einen neuen Geist. Das sind einer meiner Lieblingsverse überhaupt in der Bibel. Auf die Prophezeiung des neuen Geistes. Weil sie in meinem persönlichen Leben viel verändert haben. Und da wollen wir jetzt ein bisschen drauf noch eingehen. Nämlich die Verse in Kapitel 36, Vers 26 und 27. Dort steht, Hesekiel, Kapitel 36, 26 Vers und 27, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und das zieht sich durch den ganzen Text. In Kapitel 37 sehen wir, wie Hesekiel in eine Ebene geführt wird, alles voller Totengebeine. Und er sieht, wie Stück für Stück die Totengebeine wie Fleisch an ihn wächst, Muskeln und Sehnen. Und wie Gott dann zu Hesekiel sagt, er soll sprechen, das steht in Kapitel 37, Vers 9, Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Und diese toten Gebeine werden lebendig, werden zu einem riesengroßen Heer. Und in Vers 17 steht dann, und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Das ist das Beispiel. Wir Menschen sind eigentlich alle tot vor Gott. Noch nicht mal mehr Fleisch dran, noch nicht mal mehr Sehnen und Muskeln dran. Und indem der Herr seinen Geist uns schenkt und indem er uns ein neues Herz schenkt, wird alles neu, dann erwacht man wieder zum Leben. Das ist die Wiedergeburt. Niemand von uns könnte wohlgefällig vor Gott leben, ohne ein neues Herz und ohne einen neuen Geist. Als Jesus bei den Jüngern kurz vor seinem Tod ist und mit ihnen spricht über dieses Thema, dann sagt er, ich werde euch einen Helfer senden. Und diesen Helfer haben wir so bitter nötig. Einen Helfer, der in unser Herz hineinkommt. Ein Helfer, der uns Kraft gibt, von innen heraus Dinge anders zu tun. Dinge so zu tun, wenn wir sie hören, dass wir sie umsetzen und dass es gar nicht mehr, in Anführungsstrichen, schwer erscheint. Sondern dass da eine Hilfe ist, die uns hilft. Und so wie unser physischer Körper mit der Gravitationsbeschleunigung, um in deinen Worten zu bleiben, mit 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat ungefähr zum Erdmittelpunkt beschleunigt wird. Genauso zieht uns auch die Sünde so nach unten, solange wir in diesem Körper sind. Wir brauchen etwas, das uns davon befreit. Und das ist das neue Herz. Das ist der neue Geist. Gott sagt nicht, du hast ein altes Herz und dann machen wir irgendwas, dass es wieder funktioniert. Nein, er nimmt uns das Herz, das alte böse Herz raus und gibt uns ein neues Herz. Und in dem neuen Herz gibt er uns sogar noch seinen Geist. Einen dritten Teil der Trinität Gottes. Gott, der selbst ein Vater für uns ist. Jesus, der viel ist der Erste ist unter vielen Brüdern und auch Schwestern. Also unser großer Bruder Jesus und dann der Heilige Geist, der in unserem Herzen wohnt. Glaubt ihr, Gott gibt uns sein Herz und wir werden nicht verändert? Glaubt ihr, wir haben ein Problem im Alltag und Gott kriegt es nicht gewuppt? Es ist ein Herz, das er uns gegeben hat. Es ist sein Geist, der uns hilft. Das sind doch gar nicht mehr wir. Wir könnten es doch gar nicht. Aber wie sieht es im Alltag aus? Das lässt sich immer so leicht sagen. Aber wie sieht es ganz praktisch nachher aus? Da möchte ich euch einen Vers vorlesen. Und das ist meines Erachtens einer der Verse, die leider in der Christenheit viel zu sehr auf der Seite werden lassen. Ein Vers, über den viel zu wenig geredet wird. Ein Vers, den man viel zu wenig ernst nimmt. Ein Vers, der dein Leben komplett verändern würde. Und wenn ihr aus der Predigt nicht viel mitnehmt, dann nehmt bitte diesen Vers mit. Und bitte schlagt ihn mit mir auf, er steht in Römer Kapitel 6. Und wenn ihr einen Marker habt oder einen Stift, dann bitte streicht ihn euch an, nehmt euch die Woche Zeit und denkt viel nur über diesen einen Vers nach. Er ist so wichtig, weil er lebensverändert ist. Ich würde niemals behaupten, dass ich ihn voll verstanden habe, aber er hat eins bewirkt. Er hat eine große Möglichkeit geschaffen, anders leben zu können, anders leben zu dürfen, besonders auch als Christ. Es steht in Römer Kapitel 6, Vers 14. Dort steht, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Die Sünde wird nicht mehr herrschen. Wir müssen nicht mehr Knecht der Sünde sein. Wie oft haben wir das Problem, da kommen Sorgen im Alltag und alles wird teurer und das Geld geht nur vom Konto so runter und man denkt, wo ist das alles geblieben? Wir denken, uns geht es nicht so gut wie dem anderen. Meine Gesundheit geht es immer schlechter. Vielleicht wurde sogar eine schlimme Krankheit bei mir diagnostiziert. Vielleicht denke ich, ich kann das Leben nicht mehr so genießen wie davor. Und in mir wächst eine große Traurigkeit. Vielleicht hast du Probleme auf deinem Arbeitsplatz. Du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Vielleicht wirst du gemobbt. Vielleicht möchte man dich rausjagen. Vielleicht kommst du nicht weiter in deinem Studium. Alles wächst wie ein großer Berg über dich. Willst du damit selber kämpfen? Willst du selber diesen Kampf angehen? Möchtest du selber gegen die Sorgen ankämpfen, gegen die Nöte? Vielleicht hast du Probleme mit Unzucht. Möchtest du es selber angehen? Du wirst es nicht schaffen. Es wird nicht gehen. Du brauchst einen Helfer. Du und ich, jeder von uns, kann es alleine nicht. Und der Herr hat die Zusage gegeben, die Sünde wird nicht herrschen. Du wirst durchkommen. Der Herr wird versorgen. Er wird nicht zulassen, dass du kein Essen und kein Trinken mehr hast. Du bist sein Kind. Er schenkt dir ein neues Herz. Er hat dir seinen Geist geschenkt. Sein Geist wird dir helfen. Er wird da sein, weil es Gnade ist. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind unter der Gnade. Das bedeutet, wir haben ein Geschenk bekommen. Das Geschenk ist der dritte Teil des Herrn, der er in unser Herz gepflanzt hat, sein Geist, der uns hilft. Wenn du wieder deinem Peiniger entgegentrittst und der Hass versucht, in dir hochzusteigen, dann halte inne. Denke an diesen Vers, stopp! Eigentlich darf die Sünde gar nicht mehr über mich herrschen. Eigentlich muss der Hass weg sein. Bete zu dem Herrn, sag, Herr, ich weiß nicht, wie das geht. Es ist mir auch alles zu viel und der Hass ist immer noch da. Unlüsterne Gedanken sind immer noch da. Ich habe immer noch ein Problem. Hilf mir. Mein Körper, meine Sünde zieht mich nach unten. Aber du hast versprochen, in deiner Gnade, dass du mir den Geist gegeben hast und dass du mir hilfst. Hilf mir. Und ihr werdet sehen, es wird sich gravierend was verändern. Ich durfte das bei mir in einigen Bereichen meines Lebens sehen. Ich durfte das auch schon bei vielen anderen sehen. Und es funktioniert wirklich, weil der Herr treu ist. Es braucht eine Sache dazu, ein ehrliches Herz, ein aufrichtiges Herz, ein Herz, das wirklich nicht mehr sündigen möchte, ein Herz, das nicht nur hören möchte, ein Herz, das auch komplett die Taten vollbringen möchte, die uns der Herr Jesus mitgibt. Und das ist so wunderschön, auch in unserem Text gibt es die Erfüllung. Gerade in Kapitel 36, Vers 27, was wir ja vorhin gelesen haben, wo Gott sagt, ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Bestimmungen befolgt. Ich werde es schon machen, das brauchst du nicht mehr machen. Unter dem Gesetz musste man es selber machen, aber wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind jetzt unter der Gnade. Dieser neue Bund ist jetzt schon da, er wirkt jetzt schon, seit Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, heute Morgen auch beim Abendmahl. Dies ist der neue Bund. Dies ist der neue Bund. Und genau um diesen Friedensbund geht es in dem dritten Punkt. Der Herr Jesus selber ist auf die Erde gekommen und wurde der neue, richtige, perfekte Hirte, wenn man so möchte. Er hat uns auch einen Helfer gegeben. Erstmal ein neues Herz und dann den Heiligen Geist, den er in unser Herz gepflanzt hat. Und jetzt als drittes wird dieses Ganze zusammengeschlossen in diesem neuen Bund, der so ein großes Geheimnis ist. Und wie wir es gerade in den Hauskreisen im Epheser immer wieder betrachtet haben, etwas, wo man nie daran auch nur gedacht hat. Ein neuer Bund, wieder etwas ganz Neues. In Kapitel 37 in unserem Text, Vers 26, steht: Ich will auch einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Ein ewiger Bund soll mit ihnen bestehen. Ich habe mich vor einigen Jahren mal sehr intensiv mit dem Thema Bund auseinandergesetzt. Und interessanterweise bestehen die Bünde in dem Wort Gottes immer aus drei Bausteinen. Das erste ist immer, Gott ist der Initiator. Gott sagt, ich mache jetzt den Bund. Nicht in erster Linie der Mensch, es ist Gott, der den Bund macht. Das zweite ist, dass dieser Bund ewig währt. Er hat ewigkeitslange Bezugspunkte. Er ist nicht nur von kurzer Dauer, hört auch nicht irgendwann auf oder hat keine Bedeutung mehr, weil Gott sagt, ach, ich habe meinen Bund vergessen. Nein, der Bund schließt Gott und er ist ewig. Und weil wir Menschen ja oft sehr ungläubig sind, hat Gott uns noch eine Hilfestellung dazu gegeben. Das ist das Dritte, es ist immer ein Zeichen. Gott gibt zu dem Bund, den er schließt und der ewig währt, ein Zeichen. Und dieses Zeichen war zum Beispiel bei Noah der Regenbogen oder bei Abraham die Beschneidung. Und bei uns im neuen Bund ist es nämlich, dass wir einen neuen Geist bekommen, dass sich alles gravierend verändert. Das ist das Zeichen. Der Heilige Geist, der jetzt in uns wohnt, der in uns die richtige Anstöße gibt und das richtige Drängen gibt. Da gab es einen großen Unterschied. Wenn wir uns David betrachten im Alten Testament, er hat gelebt als König, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber als er draußen auf seinem Palast spazieren ging und die Bathseba gesehen hatte, wurde er zum Ehebruch verführt. Da war nicht die permanent drängende Stimme, die gesagt hat, stopp, 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 halt, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Auch der Mord, der danach kam, den er dadurch initiiert hat, oder um den Ehebruch zu verdecken, da war auch nicht dieses Vorsicht, stopp, Achtung. Genau das hat sich im neuen Bund geändert. In unserem Herzen, wenn du anfängst, über den anderen hasserfüllte Gedanken zu bekommen, wenn du lüsternen Gedanken bekommst, wenn die Sorgen anfangen, aufzupoppen, rein gedanklich. Das sagt Jesus schon im Matthäus-Evangelium, da fängt die Sünde schon an. Aber Gott sagt das uns ja nicht oder Jesus und gibt uns keine Hilfe. Nein, wenn er uns was sagt, wie es funktioniert, dann schafft er auch die Hilfe. Und genau das ist der Heilige Geist, der von innen dieses Drängen gibt, das uns oft Stopp, Halt, Vorsicht ruft. Tu dieses Drängen nicht auf die Seite. Dämpft diesen Geist nicht. Lasst ihn zu, hört darauf. Und wenn es schwer ist umzusetzen, sagt genau das Jesus. ist so schwer, ich kann nicht, hilf du mir. Er wird helfen. Er hat es uns versprochen. Und dieser Geist ist das Unterpfand, das schon ein Anteil des Erbes ist, das wir bekommen haben. Das ewige Leben ist ja jetzt schon in uns. Nicht erst, wenn wir sterben und im Himmel sind, wenn wir an ihn glauben, sondern es lebt jetzt schon in uns. Habt ihr das gewusst? Das ewige Leben ist jetzt schon in euch. Es ist was Wunderbares. Das erinnert mich immer an die Pilgerreise. Da bekommt der Christ ja die Schriftrolle mit, das Testament. Ein Zeichen für den Heiligen Geist als Unterpfand. Und einmal schläft er ein und verliert es. Lässt es unter der Bank liegen. Und dann rennt er, als er dann nachher losgelaufen ist, hat es nicht gemerkt. Er rennt zurück und sucht es wieder. Er findet es auch wieder und hält es dann immer ganz fest. Das möchte ich euch auch mitgeben. Haltet es ganz fest. Denn als Christ am Ende seiner Pilgerreise noch durch den großen reißenden Fluss muss, aber dann den Berg hochgeht zum himmlischen Jerusalem und an den Toren anklopft, muss er genau dieses Testament vorzeigen. Ohne dem kommt man nicht rein. Ohne dem kommt man nicht rein. Wir leben in einer ganz intimen Beziehung mit Jesus und mit seinem Geist und mit dem Vater, den wir Abba nennen dürfen. Übersetzt auf Deutsch Papa. Haben wir diese intime Beziehung? Und wenn etwas schiefgelaufen ist, direkt zu ihm und sagen, Herr, ich bekomme es nicht hin. Hilf du mir bitte. Er wird bei dir Wohnung machen, durch seinen Geist in deinem Herz. Und er wird auch, wenn du trotzdem in Sünde gefallen bist, dieser Sünde, wie wir es in Kapitel 33, Vers 16 lesen, nicht mehr gedenken. Und dieser Heilige Geist, den er in unser neues Herz hineinpflanzt, ist das Unterpfand, wo ihr euch jetzt schon drüber freuen dürft, dass ihr gerettet seid. Wenn ihr also das nächste Mal in eine schwierige Situation kommt und der Geist in euch sagt, Stopp, Halt, Vorsicht, freut euch. Das ist der Beweis, dass ihr gerettet seid. Das ist der Beweis, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Weil Gott noch zu euch spricht. Weil Gott möchte euch nicht in alle Länder zerstreuen. Er möchte euch nah beieinander halten. Er möchte eine Gemeinde, die global über den ganzen Weltball verteilt ist, auf jeden Fall. Aber er möchte, dass wir in Einheit untereinander wohnen. Und genau das macht für mich persönlich diesen Text, auch überhaupt das Alte Testament, so interessant. Es ist alles drin. Der Plan Gottes, der neue Bund, seine Gnade, ein neues Herz, der neue David, ein guter, neuer Hirte und dass er uns errettet auf eine Ewigkeit hin und es besiegelt hat mit einem Zeichen, nämlich dem Heiligen Geist. Und wenn ihr also heute Morgen, wenn euch was wichtig geworden ist, wie sieht meine Ist-Situation aus? Wie sollte die Soll-Situation in meinem Leben aussehen? Werdet euch klar darüber, dass die Sache geregelt ist. Der Herr Jesus ist gestorben. Der Heilige Geist ist auf die Erde ausgegossen worden. Und wenn du ihm nachfolgst, dann wohnt er in deinem Herzen. Und wenn du ihm nicht nachfolgst, dann ermutige ich dich, geh diesen Schritt. Geh diesen Schritt mit Jesus. Entscheide dich für ihn, am besten heute noch. Nachher wird hier vorne ein Gebetsdienst stehen. Auch da kannst du dann hingehen, wenn es dir wichtig ist. Kannst du mit jemand reden und beten. Es ist so wichtig, gemeinsame Sache zu machen. Und dann wird Jesus alles verändern. Ich bitte euch jetzt noch, ruhig zu werden, über das Gesagte nachzudenken. Und wenn ihr darüber nachdenkt, versucht wirklich, ein Beispiel aus eurem Alltag zu nehmen. Wie kann ich das in der kommenden Woche mit der Hilfe des Herrn umsetzen? Gibt es irgendetwas in deinem Leben, wo du sagst, ja, damit habe ich zu kämpfen, vielleicht seit kurzer Zeit, vielleicht schon seit langer Zeit? Vielleicht kommt immer wieder etwas hoch. Es gibt eine Lösung. Und himmlischer Vater, ich danke dir, dass du diese Lösung geschaffen hast. Und ich bete, dass jeder Einzelne hier in diesem Raum wirklich diese Zuversicht bekommt. Und auch wirklich die Zusage, die du uns geschenkt hast, diese Verheißung, dass die Sünde nicht über uns herrschen wird. Dass wir frei sein können. Weil wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Der gute Hirte, der treue Hirte, der sich kümmert. Nicht die Hirten, die sich nur um sich selbst kümmern, die dem Geld nachgehen, ihren Besitztümern und alles andere egal ist. Nein, du bist einer, der das alles verachtet hat und jedem einzelnen Menschenseele nachzugehen, weil du möchtest, dass jeder gerettet wird. Herr, ich bete, dass wir das in der kommenden Woche wirklich in unserem Alltag, in unserem Leben umsetzen können mit deiner Hilfe, Herr. Nimm Wohnung bei uns, in unserem Herzen und wir freuen uns darauf, wenn wir einmal bei dir sein dürfen, dich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Amen.